Okay. Fange ich trotzdem mal an, obwohl das Bild noch gegen mich ist. Das da ist die diesjährige Einführung in die Kryptographie. Und das Besondere in diesem Jahr ist, hier machen wir die Einführung in die Kryptographie ein bisschen anders da. Und zwar, normalerweise, wenn man irgendwie anfängt, ein Buch über Kryptographie zu lesen, dann stehen in dem Buch verdammt viele Verfahren beschrieben und wie sie funktionieren, auch warum sie funktionieren. Und so auch ein paar Beweise, wieso Verfahren gewisse Eigenschaften haben. Aber was normalerweise eigentlich fehlt, ist, was denn überhaupt Verschlüsselung genau ist oder was sichere Verschlüsselung genau ist. Bin ich eigentlich gut zu verstehen? Näher dran? So? Okay. Das heißt, was wir dieses Jahr einfach mal machen, ist, wir schauen uns nicht an, wie die Verfahren funktionieren oder nur wenig an, wie die Verfahren funktionieren, sondern wir schauen uns einfach mal an, was erwarten wir eigentlich von so Verfahren. Erstmal, was ist Kryptographie überhaupt? Also Kryptographie generell hat irgendwie mit Verschlüsselung zu tun, aber das ist nur ein Teil davon. Es gibt so diverse Unterteilungen in Kryptographie und eine Möglichkeit, Kryptographie aufzuteilen, ist einmal die symmetrische Kryptographie. Das heißt, ich habe irgendwelche Verfahren, da gibt es nur einen Schlüssel und damit wird dann irgendwie verschlüsselt oder es werden irgendwie die Integrität von Daten gewährleistet oder es passiert irgendwas anderes. Oder ich habe die asymmetrische Kryptographie, die unterscheidet sich dadurch, dass ich zwei verschiedene Schlüssel habe, um meine Ziele zu erreichen. Wobei es normalerweise so aussieht, dass einer von den beiden Schlüsseln, der bleibt bei mir, der ist geheim. Und der andere Schlüssel, den kann ich auch in die Welt rausgeben, den dürfen auch andere Leute kennen, ohne dass irgendwie mir dadurch negative Konsequenzen entstehen. Und dann gibt es noch so diverse sonstige Sachen, sagen wir mal. Das sind so gewisse Hilfswerkzeuge, die einem es erlauben, gewisse Ziele zu erreichen. Zum Beispiel die sogenannten Trapdoor-Funktionen oder auch Einwegfunktionen, Hash-Funktionen oder auch zum Beispiel Commitments. Das sind so Möglichkeiten, zum Beispiel kryptografisch sicher Steinschere-Papier zu spielen. Und normalerweise, wenn man halt sich Kryptographie anschaut, dann kommt man halt irgendwie ziemlich schnell zur Verschlüsselung. Und das ist, viele Leute glauben auch, dass Kryptographie nur Verschlüsselung ist. Damit fangen wir einfach mal an. Und die Frage ist einfach, was erwarten wir von so einem Verschlüsselungssystem? Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben irgendwie zwei Leute, die heißen der Kryptographie immer Alice und Bob, nie anders da. Und die wollen irgendwie miteinander kommunizieren. Und damit sie das machen können, im ganz einfachsten Fall, einigen sie sich erstmal auf einen gemeinsamen, geheimen Schlüssel, den sonst niemand kennt. Und sie brauchen natürlich noch irgendein Verfahren, mit dem sie das machen. Nehmen wir mal an, dieses Verfahren heißt supersicher. Das kann verschlüsseln, das kann entschlüsseln. Was dann halt Alice machen kann, sie gibt erstmal diesem Verfahren den Schlüssel und irgendeine Nachricht, die sie verschicken möchte. Das Verfahren verschlüsselt dann irgendwie diese Nachricht und schickt dann diese Nachricht zu Bob. Bob kann jetzt wiederum dieses Entschlüsselungsverfahren benutzen, um diese Nachricht zu entschlüsseln und kriegt dann wieder die ursprüngliche Nachricht. Die verschlüsselte Nachricht nennen wir auch Chiffretext und die Nachricht selber nennen wir auch Klartext. Und damit das Ganze halt nicht ganz so langweilig wird, weil bis jetzt ist es noch sehr langweilig, bringen wir einen Angreifer mit ins Spiel. Der sitzt da unten, wird in dem Fall immer rot dargestellt und der kann auf jeden Fall den Chiffretext lesen. Und die Frage ans Publikum ist jetzt, was trauen wir so einem Angreifer zu? Also was soll der Angreifer können? Oder was soll der Angreifer nicht können? Was darf er auf gar keinen Fall machen? Hat da irgendjemand Vorschläge, was der Angreifer darf und was er nicht darf? Okay, das heißt, er darf auf jeden Fall den Chiffretext lesen. Ja, das müssen wir ihm zugestehen. Sonst wird es ein bisschen langweilig. Wie sieht es aus mit der ursprünglichen Nachricht? Was sozusagen darf er über die ursprüngliche Nachricht wissen. Ja? Bitte etwas lauter. Also das heißt, er kann raten, was die Originalnachricht war. Sollte er noch irgendwas mehr können als raten? Genau, das heißt, der Angreifer kennt einmal das Verfahren komplett, weiß, wie es funktioniert, hat irgendwie eine vollständige Anleitung dafür, irgendwelche Analysen, er kennt auch irgendwie, hat einen Quelltext von der Implementierung und er weiß auch in etwa, was für Nachrichten verschickt werden können. Dass er was hat? Nein, das da oben heißt nur, dass sich die beiden auf den Schlüssel geeinigt haben in irgendeiner Form. Aber der Schlüssel ist im Angreifer allgemein nicht bekannt. Ja? Genau, er weiß, wann die Kommunikation stattgefunden hat, er kennt möglicherweise noch weitere Umstände. So weit sind wir noch nicht. Das heißt, wir sind erstmal nur bei der Geheimhaltung. Was Manipulation angeht, können wir uns später nochmal mit anschauen. Das heißt, er kennt noch irgendwie gewisse Nebenumstände von der Kommunikation. Zum Beispiel, wenn ich heute Geld überweise und in 2 Tagen kommt ein Paket von eBay an, dann kann man zumindest annehmen, dass das vielleicht irgendwie zusammenhängt und dass zum Beispiel im Überweisungstext irgendwas drin steht wie Auktionsnummer oder so. So, und die Frage ist jetzt, jetzt haben wir uns überlegt, was man Angreifer alles kann. Jetzt ist die Frage, was sollte er denn nicht können? Also haben wir uns schon mal überlegt, er soll nicht die Nachricht komplett können, also komplett lesen können oder wiederherstellen können. Wenn ich Integritätsschutz mit auf meine Anforderungen packe, dann ja. Sonst dann müssen wir Angreifer auch noch erlauben, dass er auch noch irgendwie auf diesen Kanal schreiben darf. Da gibt es ein paar Unterschiede. Wir können einfach sagen, wir modellieren das Spiel einfach mal nur so. Der Angreifer liest einfach die Nachricht, kann sie aber nicht abfangen, verändern oder so. Oder wir können uns auch ein anderes Szenario basteln, da geben wir dem Angreifer noch ein paar mehr Sachen. Da darf er zum Beispiel auch eine Nachricht verändern, abfangen, eine neue Nachricht einspielen, ohne dass eigentlich Kommunikation da war und so. Wie sieht denn das aus mit der Nachricht? Angenommen, die Nachricht ist da gibt es noch eine Meldung. Ja, in dem Moment, wo er Zugriff auf den Schlüssel hat, können wir schon mal überlegen, wenn der Angreifer einen Schlüssel rauskriegt, und er hat ja auch das Verfahren super sicher, dann kann er auf jeden Fall auch die Nachricht entschlüsseln und dann ist es mit der Sicherheit schon mal vorbei. Das ist klar. In dem Szenario darf er es noch nicht. Der Angreifer sitzt einfach da passiv, sieht Kommunikation, sieht eine Nachricht von Alice an Bob und das war's. Er hat halt irgendwie noch ein bisschen Hintergrundinformationen, er weiß, was so verschickt wird und welcher Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel, wenn er weiß jetzt von mir aus, was da übertragen wird zu Noten, dann weiß er, dass diese Nachricht irgendwie eine Zahl zwischen 1 und 6 ist. Er weiß auch vielleicht, das sind irgendwie Geldbeträge für eine Überweisung, dann weiß er, dass diese Nachricht irgendwie eine Zahl ist mit 2 Nachkommastellen vermutlich in einem gewissen Wertebereich. Wie sieht es denn aus, angenommen, dort wird Text verschickt? Darf er denn zum Beispiel vielleicht einen Teil von dem Text erraten können? Darf er denn vielleicht rauskriegen, was da angenommen, ich übertrage da mal eine Notenliste, Vorname, Nachname, Note oder so. Soll er da von mir aus rauskriegen, das waren Männer oder das waren Frauenname? Wollen wir ihm das zugestehen? Wie bitte? Ja, wobei, dass der Angreifer, jetzt müssen wir uns auch überlegen, können wir das dann hinkriegen, dass der Angreifer nie etwas über die Nachricht rausbekommt? Und zwar, angenommen, nehmen wir da mal als Beispiel, angenommen, das ist eine Notenliste und von der Klausur wird ein Notenspiegel veröffentlicht. Und sagen wir mal davon aus, 2/3 von den Leuten haben eine glatte 1-0 geschrieben. Dann wird der Angreifer einfach in 2/3 aller Fälle in der Lage sein, die komplette Nachricht zu rekonstruieren, indem er einfach immer rät, die Nachricht war 1,0. denn zwei Drittel aller übertragenen Nachrichten ist irgendwie die Note 1.0 und dann wird der Angreifer in zwei Drittel aller Fälle die Nachricht komplett rekonstruiert haben. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig. Wir haben irgendwie ein Kryptosystem, das soll sicher sein und einfach nur dadurch, dass der Angreifer ein paar weitere Umstände von der Kommunikation weiß. Er weiß, es ist eine bestimmte Notenliste von der Klausur, wo zwei Drittel aller Leute mit 1.0 abgeschlossen haben, schafft das in zwei Drittel aller Fälle zum Beispiel die Nachricht komplett zu rekonstruieren. Das klingt jetzt im ersten Moment merkwürdig, aber kann ich eigentlich nichts gegen unternehmen. Genau, aber er wird in zwei Drittel aller Fälle einfach mal es erfolgreich schaffen, die Nachricht zu bekommen. Und es gibt eine Definition, die man in der Kryptographie verwendet, und zwar kann man einfach sagen, dieser Angreifer, der da unten sitzt und der diesen Chiffretext lesen kann, der soll praktisch genauso viel können wie ein Angreifer, der den Chiffretext nicht sieht. Das heißt, wir machen irgendwie so zwei Versuche und sagen ganz einfach, wenn es irgendeinen Angreifer gibt, der in diesem Verfahren den Chiffretext liest und dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von x Prozent es schafft, Informationen über die Nachricht zu bestimmen, dann schafft es irgendein Angreifer, der den Chiffretext nicht kennt, prinzipiell genauso gut. Das heißt, wenn wir jetzt wieder dieses Beispiel nehmen, ich habe diese Klausurliste mit den Noten, dann muss ich dem, das heißt, dann nehme ich einmal dieses Beispiel, lass diesen Versuch laufen, habe irgendeinen Angreifer, der es schafft, in zwei Drittel aller Fälle korrekt zu raten. Und dann kann ich sagen, okay, dann kann ich mir aber genauso gut irgendwie ein kleines Programm schreiben, das einfach immer nur 1.0 ausgibt und das diesen Chiffretext nicht sieht, der übertragen wird. Es wird trotzdem genauso oft richtig liegen. Und das ist so eine von den grundlegenden Definitionen zur Sicherheit, dass man einfach sagt, ein Verfahren ist dann sicher, wenn ein Angreifer, der diese Chiffretexte hier, der einen Chiffretext sieht, dass dieser Angreifer nur so gut ist wie ein anderer Angreifer, der den Chiffretext nicht sieht. Mit anderen Worten, ein Angreifer, der diese Chiffretexte hier sieht, der ist nicht besser als ein Angreifer, der diese Chiffretexte nicht sieht. Wenn ich einen Angreifer habe, der versucht, eine Übertragung abzuhören, aber diese übertragenen Nachrichten gar nicht mitbekommt, da kann er nur raten. Das heißt, ein Angreifer, der rät, kann genauso gut sein wie ein Angreifer, der die Übertragung mitliest. Dann können wir sagen, dann ist so ein System sicher. Das ist eine mögliche Definition von Sicherheit. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wie ich mir überlegen kann, wie sollte ein sicheres Kryptosystem aussehen. Indem ich einfach sage, ein Verfahren ist so, ein Kryptosystem ist dann sicher, wenn ich dieses Experiment laufen lasse und jeder Angreifer, der irgendwie Chiffretexte liest und sie analysiert, kriegt nur irgendwas zustande, was ein Angreifer auch kann, ohne dass er Chiffretexte kriegt. Und es gibt auch ein Verfahren, das gewährleistet, das heißt One-Time-Patch. Das funktioniert ziemlich einfach. Und zwar brauche ich dort irgendwie eine Nachricht, Klartext genannt, und ich brauche einen Schlüssel. Und der Schlüssel, der muss mindestens so lang sein wie die Nachricht selber. Ich habe jetzt einfach mal beides als einfach eine Sequenz von 0 und 1 dargestellt. Weil prinzipiell können wir einfach alles, was wir übertragen wollen, einfach als eine Sequenz von Nullen und Einsen darstellen. Und was man bei One-Time-Bit macht, ist, man XORt einfach diese beiden Bitstrings zusammen. Das heißt, hier berechne ich 1 XOR 0 und kriege als Ergebnis wieder 1. Hier berechne ich 0 XOR 1, kriege als Ergebnis wieder 1. 0 XOR 0 ergibt 0 und 1 XOR 1 ergibt wieder 0. Und wenn ich dieses Verfahren hier laufen lasse in dem Modell, was ich vorhin hatte, dann wird ein Angreifer, der diese Übertragung sieht, nichts Besseres machen können, als einfach nur zu raten. So, jetzt gibt es eine alternative Möglichkeit, wie ich mir auch die Sicherheit von so einem System überlegen kann. Was wir jetzt eben hatten, war so praktisch so ein Ausschnitt aus dem echten Leben, wo ich einfach gesagt habe, ich habe Alice, ich habe Bob, Alice verschlüsselt was, schickt es an Bob, Bob entschlüsselt es und ein Angreifer darf den Chiffretext mitlesen. Und jetzt kann ich mir überlegen, ich kann aber auch die Sicherheit von so einem Verfahren anders da definieren. Ich habe einfach meinen Angreifer wieder Und der Angreifer sitzt vor einer großen schwarzen Schachtel, in diesem Fall mal schwarz dargestellt auf den Folien. Und in dieser Schachtel befindet sich dieses Verfahren super sicher, mit irgendeinem zufällig gewählten Schlüssel, den der Angreifer nicht kennt. Und in dieser schwarzen Schachtel ist noch eine geheime Zahl i. Die ist entweder 0 oder die ist 1. Die kennt der Angreifer ebenfalls nicht. Was jetzt mein Angreifer darf, ist, er darf sich zwei Nachrichten wählen. Und die beiden Nachrichten schickt er in diese schwarze Box. Was jetzt diese schwarze Box macht, das passiert jetzt innen drin, das sieht mein Angreifer nicht. Das wählt jetzt die Nachricht i aus. Oh, okay, gut, hier die Nachrichten 0 und 1 nennen sollen. Das heißt, wenn i 0 ist, wird Nachricht 1 gewählt und wenn i 1 ist, wird Nachricht 2 gewählt. Und die entsprechende Nachricht i wird jetzt an das Verfahren super sicher gegeben, wird dort verschlüsselt und wird an den Angreifer zurückgesendet. Der Angreifer kriegt jetzt entweder die erste Nachricht, die er geschickt hat, verschlüsselt oder die zweite Nachricht, die er geschickt hat, verschlüsselt. So. Und jetzt ist die Frage, wann ist ein Verfahren sicher? Wir können sagen, ein Verfahren ist auch dann sicher, wenn der Angreifer, der jetzt hier sitzt, wenn er es maximal mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% schafft, zu raten, ob diese Zahl i in der Box 0 oder 1 war. Das heißt, ob er die erste oder die zweite Nachricht gekriegt hat. Das ist so eine alternative Definition. Kommt jetzt kein Alice mehr drin vor, auch kein Bob mehr, nur noch der Angreifer. Und der Angreifer sitzt vor der schwarzen Kiste, schickt zwei Nachrichten hin, kriegt entweder die erste oder die zweite verschlüsselt zurück und muss jetzt raten, welche es war. Und wenn ich in dieser Box dieses One-Time-Bet-Verfahren drin habe, dann wird auch irgendein Angreifer es nicht schaffen, mehr als 50% aller Fälle dieses Bit i korrekt zu raten. Sondern das Beste, was er machen kann, ist halt einfach raten. Und er kriegt nicht raus, ob er Nachricht 1 gekriegt hat oder Nachricht 2. So. Jetzt ist die Frage, ist One-Time-Pet schon wirklich das Allerhöchste, was ich an Sicherheit erreichen kann, oder kann ich mir noch so andere Modelle ausdenken, wo ich irgendwas Besseres brauche als One-Time-Pet? Gehen wir davon aus, dass es jetzt wieder das gleiche Szenario wie vorher. Ich habe diesmal Alice und was Alice jetzt nicht macht, ja? Jawohl. Es gibt noch eine Einschränkung, wenn ich immer von Sicherheit rede, dann also erstmal die beiden Modelle, die wir eben gesehen haben, da gehen wir davon aus, dass nur eine einzige Nachricht verschickt wird. Das heißt, Alice wählt einmal eine Nachricht, verschlüsselt sie, schickt sie an Bob, Bob entschlüsselt sie, der Angreifer darf dabei den Chiffretext beobachten, muss sich dann entscheiden, was könnte ich denn über diese Nachricht jetzt raten, vorhersagen, was für eine Information. War ein Frauenname, war ein Mädchenname, war ein hoher Geldbetrag, war ein niedriger Geldbetrag, war eine gute Note, war eine schlechte Note. Quersumme der Bits ist 1 oder 0. Und da passiert nichts mehrmals. Und was wir uns jetzt anschauen ist, was passiert denn, wenn ich mehr als eine Nachricht übertragen will? Weil auch in dieser Box ist es auch noch so, der Angreifer darf genau einmal diese beiden Nachrichten hinschicken, kriegt einen Chiffretext zurück und muss sich dann irgendwie festlegen, ich glaube, das Bit war 0 oder 1. Und halt, wenn ich sehr, sehr viele Versuche davon mache, muss der Angreifer irgendwie signifikant über 50% richtig haben, damit wir glauben, dass er erfolgreich ist, beziehungsweise damit das Verfahren schlecht ist oder unsicher. Und jetzt machen wir das gleiche Modell wieder wie beim Anfang, nur diesmal sagen wir, Alice will mehrere Nachrichten verschicken. Das heißt, was Alice jetzt macht, ist, sie wird einfach mehrere Nachrichten wählen oder hintereinander Nachrichten wählen, wird die alle mit dem Verfahren super sicher, alle mit dem gleichen Schlüssel verschlüsseln und der Angreifer sitzt wieder dabei und darf wieder sich alle Chiffretexte anschauen. Also wir haben jetzt wieder in der Zeichnung genau das gleiche wie ganz am Anfang von dem Vortrag, nur dass diesmal nicht Alice eine Nachricht schickt, sondern Alice wird mehrere Nachrichten schicken. Machen wir wieder mal das Beispiel Notenliste von der Klausur. Und dann wird halt einfach Alice jeden Eintrag in dieser Liste, jede Zeile einzeln mit dem Verfahren super sicher verschlüsseln und dann den entsprechenden Chiffretext zu Bob schicken und der Angreifer sieht jeweils die Chiffretexte. Die Frage ist halt jetzt, wenn ich an der Stelle One-Time-Pad einsetze, ist das immer noch sicher? Oder ist es vielleicht nicht mehr sicher? So in etwa. Zum Beispiel ein Beispiel, ich habe gesagt Notenliste. Und es ist natürlich auch so, in dem Moment, wo ich eine Nachricht einmal komplett bestimmt habe, dann kann ich auch auf den Schlüssel schließen bei OneTimePad. Dann mache ich einfach ein XOR mit der Nachricht, dann habe ich den Schlüssel. Beziehungsweise der Angreifer kann sich jetzt einfach hinsetzen und er hat halt irgendwie ein paar Informationen über diese Klausurliste, wie zum Beispiel 2/3 aller Noten sind 1,0. Und wartet jetzt einfach 100 Nachrichten ab und dann wird eine Nachricht in so ungefähr 66% aller Fälle vorkommen. Und dann geht er einfach davon aus, genau diese Nachricht ist die verschlüsselte 1,0, macht damit ein XOR mit der Klartext der Nachricht 1,0, kennt den Schlüssel. Und dann kann er plötzlich die Nachrichten, die übertragen worden sind, komplett rekonstruieren. Das heißt, OneTimePad fängt dann an, nicht mehr sicher zu werden, wenn ich mehrere Nachrichten damit verschlüsselt, sondern bei OneTimePad darf ich auch wirklich so ein Pad, so ein Schlüssel, nur ein einziges Mal benutzen. Und das heißt, das könnte eine von meinen Anforderungen sein an so ein Verschlüsselungsverfahren, dass es selbst dann, wenn ich den Schlüssel für mehrere Nachrichten einsetze, was in der Praxis durchaus auch gemacht wird, dass es selbst dann noch sicher bleibt. Dann machen wir mal einen kleinen Ausflug. Was wir bisher hatten, war ja immer Alice Bob, haben sich auf einen gemeinsamen Schlüssel geeinigt. Und jetzt gehen wir mal in die Welt von der Public Key Kryptographie. Und die neue Idee da ist halt einfach, ich habe jetzt plötzlich zwei Schlüssel. Einen, mit dem kann ich verschlüsseln und mit dem zweiten Schlüssel kann ich entschlüsseln. Und der Schlüssel zum Verschlüsseln, den kann ich einfach rausgeben in die Welt. Und den zum Entschlüsseln, den behalte ich für mich privat. Und deswegen nimmt man den auch Private Key und den anderen Public Key. Und jetzt kann ich mir auch wiederum überlegen, wann ist denn so ein asymmetrisches Kryptosystem, also asymmetrisches so ein Public Key System, wann ist das denn sicher? Und ein System, das wir da haben, das sehr beliebt ist, ist das RSA-System, Rivers Jamir Adelman. Und das funktioniert wie folgt. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir wirklich mal so ein Verfahren sehen. Und der Vortrag läuft schon seit 28 Minuten. Okay. Jemand, der sich einen Schlüssel erstellen will, wählt sich zwei Primzahlen, Pi und Q, die müssen unterschiedlich sein, sollten so in etwa die gleiche Bitlänge haben, also in etwa gleich groß, und berechnet dann das Produkt von den beiden Primzahlen. Das nennt sich N. Das ist P mal Q. Und dann wählt er noch zwei Zahlen E und D, die Eigenschaft haben, dass E multipliziert mit D gleich 1 ist, modulo P minus 1 mal Q minus 1. Öffentlicher Schlüssel ist ja die Zahl N und E und privater Schlüssel ist die Zahl N und D. Und wieso das so funktioniert oder auch wie diese Schlüssel erzeugt werden, ist eigentlich nicht so wichtig, sondern was wir jetzt mal festhalten ist, wie verschlüsselt wird und wie entschlüsselt wird. Und zwar zum Verschlüsseln nimmt man einfach diese Nachricht M, interpretiert die als Zahl und rechnet aus M hoch E modulo N. Und das ist dann mein Chiffretext. Mist, ich habe mich vertippt. Okay, und zum Entschlüsseln wird natürlich C hoch klein D modulo N gerechnet. Also, wenn ich wieder ausrechne, wenn ich diesen Chiffretext nehme und rechne hoch klein d modulo n, dann kriege ich wieder die Originalnachricht zurück. Man kann jetzt auch beweisen, wie so das Verfahren funktioniert, das lasse ich aber heute einfach mal sein. Okay, wie Sie bemerkt haben, links ist das Verfahren geblieben und rechts haben wir, wieder diese Idee mit dieser Ununterscheidbarkeit. Das heißt, ich habe wieder meine Blackbox und da steckt wiederum ein geheimes Bit I drin. Und der Unterschied zum vorherigen Mal ist, diesmal kennt man Angreifer auch den öffentlichen Schlüssel. Bei der ersten Version, die wir gesehen haben, sah es ja so aus, da war dieser Schlüssel ja noch symmetrisch, also geheim, und war in dieser Blackbox drin. Und jetzt sieht es so aus, der öffentliche Schlüssel ist öffentlich und der Angreifer kennt auch den öffentlichen Schlüssel. Und der Angreifer wählt wieder zwei Nachrichten, schickt die an diese Blackbox und diese Blackbox wird jetzt entweder die erste oder die zweite Nachricht verschlüsseln. Mit dem Verfahren supersicher. Gehen wir mal davon aus, das ist RSA. Und dann kriegt der Angreifer entweder den Chiffretext von seiner ersten oder von seiner zweiten Nachricht und soll jetzt raten, war das die erste Nachricht, die da eben gerade verschlüsselt wurde, oder war das die zweite Nachricht, die da eben gerade verschlüsselt wurde. Wenn er es schafft, diese Zahl I, dieses Bit I, in mehr als 50% aller Fälle richtig zu raten, dann können wir sagen, das Verfahren erfüllt zumindest diese Sicherheitsanforderung nicht. Wie würdest du es denn machen? Okay, und was passiert dann? Wie bitte? Ja, aber da wird am Schluss hier immer noch Modulo N gerechnet unten. Das heißt, wenn die Zahl da sehr groß wird, dann wird sie plötzlich wieder klein. Das ist eine Zahl zwischen 1 und n minus 1. Das darf ich da reingeben als Angreifer. Also ich darf so zwei Nachrichten, zwei Zahlen reingeben. Und dann wird eine von diesen beiden Nachrichten bzw. Zahlen verschlüsselt. Und dann kriege ich diesen Chiffretext zurück. Und dann muss ich sagen, war das die erste oder war das die zweite? Und wenn ich das in so Mitteln in merkbar mehr als 50% aller Fälle schaffe, dann können wir sagen, RSA erfüllt diese Sicherheitsanforderung nicht. Genau. Angreifer kennt den öffentlichen Schlüssel und er kennt natürlich auch das Verfahren. Das heißt, der Angreifer kann jetzt einfach sich zwei beliebige Nachrichten wählen, irgendwie, müssen unterschiedlich sein, verschlüsselt die einfach mal beide selber. Weil er kennt ja das Verfahren und das Verfahren, da wie es angeschrieben ist, ist absolut deterministisch. Das heißt, der Angreifer kann jetzt einfach selber seine beiden Nachrichten verschlüsseln und wirft halt dann die beiden Nachrichten in die Box rein und da kommt eine von den beiden Chiffretexten zurück. Das heißt, was wir da sehen ist, dieses typische einfache Schulbuch RSA erfüllt zumindest diese Sicherheitsanforderung nicht. Gibt es erstmal Fragen dazu soweit? Dann schauen wir uns mal ein zweites Verfahren an. Das ist ungefähr genauso alt wie RSA. Das heißt Elgamal. Es funktioniert jetzt ein bisschen anders da. Und zwar, was ich dort mache, ich wähle diesmal wieder so eine Primzahl P. Q kommt nicht drinnen vor. Und dann muss ich eine Zahl G wählen. Die muss ein Generator sein. Das heißt, es ist einfach im Zweifelsfall so eine Zahl zwischen 1 und P-1. Die muss dann noch gewisse Eigenschaften haben. Aber so eine Zahl zu finden ist nicht schwer. Und dann wähle ich ein kleines a zwischen 0 und P-2 und rechne aus, großer ist gleich g hoch kleines a modulo p. Und dann ist p, g und groß a mein öffentlicher Schlüssel und p, g und kleiner ist mein geheimer Schlüssel. So, wenn ich jetzt Nachricht m verschlüsseln will, dann sieht das so aus, immer dann, wenn ich verschlüssel, wähle ich ein kleines b zwischen 0 und P-2 zufällig. Dann rechne ich aus, großes b gleich g hoch kleines b modulo p und c gleich großes a hoch kleines b mal m modulo p. Und dann ist großes b und kleines c mein Chiffretext, das sind jetzt plötzlich zwei Zahlen. Und das ist dann das, was ich dann verschicken würde. Und zum Entschlüsseln muss man jetzt ausrechnen, großes b hoch p minus 1 minus a klein a wohlgemerkt, das ist Teil vom privaten Schlüssel, mal c modulo p. Das p wird etwas merkwürdig dargestellt, das ist aber ein p, was da unten steht. Und dann kriege ich daraus wieder meinen Klartext. So, jetzt können wir uns wiederum überlegen, wie sieht es denn jetzt bei dem Verfahren aus, wenn ich diese Sicherheitsanforderung habe? Angreifer darf dieses Bit I in dieser Box nicht bestimmen. Nein, das kleine a, das ist Teil vom öffentlichen Schlüssel und das bleibt immer konstant. Teil vom privaten Schlüssel. So, groß a, Teil vom öffentlichen Schlüssel, klein a, Teil vom geheimen Schlüssel, vom privaten Schlüssel und das bleibt immer konstant. Wie bitte? Wird auch so gemacht. Genau, jetzt haben wir jetzt ein Problem, wenn wir diesen Angriff von RSA, den wir da konstruiert haben, wenn wir den da auch noch versuchen, weil bei jeder Verschlüsselung wird ein neues kleines bzw. großes B gewählt. Also es wird ein neues kleines B gewählt, wird ein neues großes B ausgerechnet. Das heißt, wenn ich zweimal irgendwie die gleiche Nachricht verschlüssel, kriege ich immer irgendwelche anderen Chiffretexte raus. Und das heißt, Elgamal scheint zumindest, wenn wir uns dieses Modell angucken, und ich meine, für Sicherheit klingt das schon mal interessant, irgendwie ein Angreifer darf zwei Nachrichten wählen, wenn er dann einen Chiffretext sieht, kriegt er nicht raus, ob es die erste oder die zweite Nachricht war. Das klingt zumindest irgendwie nach einer halbwegs plausiblen Sicherheitsanforderung an so ein Kryptosystem. Stellen wir plötzlich fest, Elgamal scheint in dem Bereich mehr Sicherheit zu bieten als RSA. Wenn man sich jetzt die beiden Verfahren so anschaut, wird man eigentlich denken, okay, RSA scheint eigentlich so ein bisschen besser zu sein, weil die Chiffretexte bestehen halt nur aus einer einzigen Zahl und sind damit halt irgendwie nur halb so lange. Und irgendwie auch das ganze Verfahren kann man wesentlich einfacher aufschreiben, aber zumindest wenn man sich dieses Sicherheitsmodell anschaut, ist dann plötzlich RSA schlechter. Gibt es erstmal Fragen dazu soweit? Wie bitte? P-Versuche reichen ihm nicht, wenn er irgendwas in der... Zweimal P auch nicht, er muss schon zwei... Wenn er irgendwas in der Größenordnung von 2 hoch P-Versuche hat, dann könnte er da zum Beispiel einiges rauskriegen. Aber wenn er nur 2-mal P-Versuche hat, dann geht in der Hinsicht noch gar nichts. Genau, das heißt, P wählt man normalerweise relativ groß, also so eine gängige Größe sind so 1024 oder 1536 Bit und dann funktioniert dort gar nichts, wo ich irgendwie darauf hoffe, dass irgendwie so ein kleines B vielleicht 2-mal hintereinander gewählt wird bei so 2 Versuchen, ohne dass ich irgendwie extrem lange brauche. So. Jetzt könnte man nochmal irgendwie ein härteres Modell definieren. Und zwar, bis jetzt haben wir gesagt, der Angreifer kriegt irgendwie immer Nachrichten verschlüsselt oder darf von mir aus auch mehrere Nachrichten. Ich könnte auch zum Beispiel sagen, Angreifer darf nicht nur einmal 2 Nachrichten an die Box schicken und kriegt dann einen Chiffretext zurück, so ein Angreifer darf das Ganze wiederholen. Und er soll immer noch nicht lernen können, ob er jetzt immer die erste Nachricht vorgesetzt bekommen hat oder immer die zweite Nachricht. Also der Angreifer darf zwei Nachrichten schicken, kriegt einen Chiffretext zurück und das war jetzt entweder der Chiffretext von der ersten oder zweiten Nachricht, dann darf er es nochmal machen und so weiter. Bei allen Wiederholungen kriegt er entweder immer die erste Nachricht oder immer die zweite Nachricht. Und was ich natürlich auch noch an Sicherheitsanforderungen definieren kann, ich darf meinem Angreifer zum Beispiel auch noch mit erlauben, dass er Nachrichten entschlüsselt. Allerdings darf ich es ihm nicht einfach so erlauben, weil sonst kann man das Spiel halt nicht mehr gewinnen. Das heißt, ich darf meinem Angreifer nicht erlauben, dass er sich beliebige Nachrichten entschlüsselt, weil sonst schickt er einfach zwei Nachrichten hin zur Box, kriegt einen Chiffretext zurück und lässt sich diesen Chiffretext wieder entschlüsseln. Dann hätte er gewonnen, das kann er immer machen. Das heißt, wir können jetzt sagen, ein Angreifer darf sich beliebig viele Nachrichtenpaare verschlüsseln lassen und er kriegt entweder immer die erste Nachricht oder immer die zweite Nachricht. Und er hat zusätzlich noch Zugriff auf so eine zweite Blackbox oder auf ein zweites Verfahren, das ihm Nachrichten entschlüsselt. Mit der einzigsten Bedingung, was er sich entschlüsseln lässt, das ist nichts, was er bisher von der Box hier zurückbekommen hat. Das heißt, wenn er jetzt zwei Nachrichten wählt, von mir aus 7 und 3, schickt die an diese Box, die Box verschlüsselt die irgendwie und er kriegt eine 10 zurück. Dann darf er sich alle möglichen Nachrichten jetzt von dieser Box entschlüsseln lassen, mit Ausnahme der 10. Darf die Box fragen, was ist 7 entschlüsselt, was ist 8 entschlüsselt, was ist 9 entschlüsselt, aber darf die Box nicht fragen, was ist 10 entschlüsselt. Das wäre jetzt nochmal so eine weitere Anforderung. Natürlich, der Angreifer darf beliebig lange verschlüsseln, entschlüsseln lassen, solange er noch irgendwie effizient ist. Und er darf immer noch nicht rauskriegen, was ist das jetzt für ein Bit. Und es gibt auch Möglichkeiten, wie man solche sicheren Verfahren konstruieren kann. Okay, machen wir nochmal einen anderen Teil von der Kryptographie. Neben Verschlüsselung gibt es natürlich noch was weiteres, nämlich die Signaturen. Und zwar, eine Signatur in der Kryptographie soll so ein bisschen das Äquivalent sein zu so einer handschriftlichen Unterschrift auf einem Dokument. Das heißt, ich selber bin der Einzige, der diese Signaturen ausstellen kann. Ich bin der Einzige, der irgendwie ein Dokument unterschreiben kann. Niemand anders kann das sonst für mich. Und alle anderen Leute auf der Welt dürfen natürlich prüfen, ob diese Unterschrift korrekt ist. Das Ganze kann man halt wieder auch in der Kryptographie nachbilden, indem man halt sagt, wir haben wieder irgendwie so ein asymmetrisches System. Da gibt es einen privaten Schlüssel, der bleibt nur bei mir. Ich bin der Einzige, der Signaturen erstellen kann mit diesem privaten Schlüssel. Mit dem öffentlichen Schlüssel von mir können alle Leute prüfen, ob diese Signatur noch stimmt. Und natürlich einmal Änderungen am Dokument sollen erkannt werden. Das heißt, wenn ich so ein Dokument ändere, nachdem ich signiert habe, dann soll halt jeder erkennen können, da war eine Änderung im Dokument, die Signatur stimmt nicht mehr. Und natürlich, wenn ich ein Dokument unterschrieben habe, soll natürlich so eine gültige Signatur immer als gültig verifiziert werden. Das heißt, solange dann jemand am Dokument manipuliert hat, wird ein Algorithmus immer sagen, jawohl, mit diesem öffentlichen Schlüssel und diesem Dokument, dieser Signatur, das ist soweit gültig. Und wir können uns halt jetzt auch wiederum überlegen, wie wir da Sicherheit definieren könnten. Und da können wir halt auch einfach sagen, ein Angreifer hat wieder Zugriff auf irgendeine schwarze Kiste, eine Blackbox, und da drin ist irgendein privater Schlüssel. Und öffentlicher Schlüssel ist bekannt. Und der Angreifer darf sich von dieser Box beliebige Dokumente signieren lassen. Das heißt, er schickt immer irgendein Dokument hin zur Box und kriegt dann eine Signatur zurück. Und es gibt noch einen Prüfalgorithmus, dem kann er ein Dokument und eine Signatur geben. Dieser Prüfalgorithmus prüft dann mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels, ob diese Signatur stimmt oder nicht. Wir können halt jetzt zum Beispiel sagen, so ein Signaturverfahren ist dann sicher, wenn ein Angreifer, der mit dieser Blackbox beliebig oft spielen darf, also darf beliebig oft Dokumente hinschicken und kriegt Signaturen zurück, würde es ihm niemals gelingen, ein Dokument zu konstruieren mit einer gültigen Signatur, sodass dieses Dokument noch niemals vorher in diese Box geschickt wurde. Das heißt, was wir von meinem Angreifer erwarten, um erfolgreich zu sein, ist, er muss irgendein Dokument produzieren, was er in diesem Spiel noch niemals an die Box geschickt hat, was aber trotzdem eine gültige Signatur hat. Also so ein paar Dokumentsignaturen muss er produzieren. Das wäre so eine mögliche Definition von Sicherheit. Aber ich kann ein Signaturverfahren mir auch noch ein bisschen anders da überlegen. Und zwar kann ich sagen, ich erwarte nicht nur, dass ein Angreifer, der in diesem Spiel irgendwie mit dieser Blackbox spielt und sich Dokumente signieren lässt, dass es nicht schafft, ein neues Dokument zu konstruieren, was noch nie diesem Spiel an diese Box geschickt wurde, was aber trotzdem irgendwie eine gültige Signatur hat, sondern ich verlange noch zusätzlich bei allen Dokumenten, die er bisher in diese Box geschickt hat, schafft er es, keine weitere zusätzliche Signatur zu erzeugen. Das heißt, wenn er ein Dokument D1 an diese Box schickt und kriegt eine Signatur S1 zurück, schafft es nicht, eine zweite Signatur S2 zu produzieren, sodass das Dokument D1 und die Signatur S2 gültig geprüft werden. Ohne, dass er irgendwie das Dokument nochmal an diese Box schickt und die Box irgendwie diese Signatur S2 selber berechnet. Das ist so eine Möglichkeit, wie ich sichere Signaturen definieren kann. Oder wie, was ich mir in einem Signaturverfahren vorstellen kann. Okay, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich habe noch Stromchiffren und Blockchiffren mit, wie man sich überlegen kann, wenn die Dinger denn sicher sind. Schauen wir uns mal Blockchiffren an. Eine Blockchiffre ist irgend so ein Algorithmus, zum Beispiel AES, DES, das sind alles Blockchiffren. Die haben irgendwie einen Schlüssel. Schauen wir uns das erstmal auf der rechten Seite an. Das ist eine Blockchiffre hier und die hat irgendeinen Schlüssel. Was man bei einer Blockchiffre immer macht, ist, man gibt irgendwie einen Block fester Länge rein, zum Beispiel 128 Bit. Und den kriegt man irgendwie, und halt irgendwie diesen Schlüssel, und dann kriegt man halt irgendwie andere 128 Bit zurück. Das ist dann die Verschlüsselung von der Eingabe. Und natürlich, man kann das Ganze auch invertieren. Das heißt, wenn ich dann die Entschlüsselung von AES aufrufen, gebe ich den gleichen Schlüssel und gebe diese Ausgabe von der Verschlüsselung, dann wird sie wiederum diesen Originalinhalt wiederherstellen. Und eine Möglichkeit, wie ich mir überlegen kann, wann es denn sowas wie AES oder DES sicher ist, wenn diese Ausgaben von AES scheinbar zufällig aussehen. Das heißt, ich stecke irgendwelche Eingaben in AES rein und das, was rauskommt, schaut zufällig aus. Das ist zumindest irgendwie eine Möglichkeit, wie ich mir überlegen kann, wie denn AES oder DES zumindest oberflächlich gesehen aussehen soll. Genau, das heißt, wenn ich einfach nur sage AES, naja, damit so eine Blockchiffre sicher ist, wenn ich da irgendwie einen Eingabeblock reinstecke, soll die Ausgabe scheinbar zufällig aussehen. Und jetzt eine Möglichkeit, das Ganze zu definieren, ist, ich mache wieder so zwei Spielchen. Und zwar, ich setze dem Angreifer eine schwarze Kiste vor. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder in der schwarzen Kiste habe ich eine Blockchiffre reingetan und einen zufälligen Schlüssel für diese Blockchiffre. Und der Angreifer darf an diese Kiste Blöcke senden und kriegt die Ausgabe von der Blockchiffre zu sehen. Was er nicht zu sehen kennt, ist, kriegt ist dieser Schlüssel der Blockchiffre, die in dieser schwarzen Kiste versteckt ist. Hier rechts. Da ist ein Schlüssel drin, eine Blockchiffre, und der Angreifer darf Eingaben reinstecken und kriegt dann die Ausgabe von der Blockchiffre zu sehen. Das ist die eine Möglichkeit. Was ich ihm aber auch geben kann, dem Angreifer, ist eine schwarze Kiste und da ist gar keine Blockchiffre drin, sondern da steckt einfach Zufall drin. Das heißt, der Angreifer schickt eine Eingabe rein, die Box merkt sich diese Eingabe und schickt ihm was Zufälliges zurück. Und wenn der Angreifer dann nochmal eine Nachricht reinschickt, prüft sie einfach nur, habe ich denn diese Eingabe schon gesehen? Dann kriegt der Angreifer das zu sehen, was er das letzte Mal zu sehen gekriegt hat, als er danach nachgefragt hat. Weil so eine Blockchiffre ist deterministisch. Wenn ich da zweimal die gleiche Eingabe reinstecke, kriege ich die gleiche Ausgabe raus. Oder wenn er die Eingabe noch nicht gesehen hat, merkt er sich wieder die Eingabe, diese Blackbox wieder die Eingabe und gibt dem Angreifer wieder was Zufälliges. Wir können halt dann sagen, so eine Blockschiffe ist dann sicher, wenn ich diese Experimente mache, dann gibt es keinen Algorithmus, der schafft, besser als durch Raten festzustellen, ob jetzt in dieser schwarzen Box, die er vor sich hat, ob da diese Blockschiffe drin sitzt oder ob da einfach nur Zufallszahlen rauskommen. Und wieso man sowas als Sicherheitsdefinition nimmt, ist eigentlich auch relativ logisch. Weil angenommen, ich habe irgendeinen Angreifer und der Angreifer kriegt halt einfach nicht meine Chiffretexte zu sehen, sondern er kriegt einfach nur Zufallszahlen zu sehen. Er kann aus den Zufallszahlen ja nichts lernen. Die haben ja noch nichts mehr was mit den Nachrichten zu tun, die ich verschicke. Und wenn ich halt im Vergleich dazu dem Angreifer halt einfach die Blockchiffre sehe und der Angreifer kriegt nicht raus, ob das Zufallszahlen sind oder die Blockchiffre, dann kann er auch aus der Blockchiffre, aus den verschlüsselten Nachrichten dieser Blockchiffre auch nicht wirklich was lernen. Weil für ihn verhält sich das scheinbar gleich wie Zufallszahlen. Okay, und das gleiche kann ich mir auch für Stromchiffren überlegen. Was eine Stromchiffre ja macht, ist, sie kriegt irgendwie einen relativ kurzen Schlüssel und erzeugt daraus einen langen, scheinbar zufälligen Schlüsselstrom. Und dann kann ich wiederum das gleiche Modell nehmen. Das heißt, ich gebe meinem Angreifer entweder eine Blackbox, der kriegt einfach irgendwas Langes, Zufälliges vorgesetzt. Oder in der Blackbox steckt eine Stromschiffe drin, da wählt man sich einen kurzen Schlüssel zufällig und ruft damit dann die Stromschiffe raus, die dann daraus einen langen Schlüsselstrom erzeugt. Dann kriegt der Angreifer den Schlüsselstrom der Stromschiffe. Wir können sagen, so eine Stromschiffe ist dann sicher, wenn es kein Angreifer schafft, rauszukriegen, ob in so einer Blackbox, die er vor sich hat, die Stromschiffe drin ist oder was Zufälliges. Das ist so nochmal so eine weitere Möglichkeit, Sicherheit zu definieren. So, damit sind wir auch schon am Ende vom Vortrag. Gibt es erstmal noch soweit Fragen? Ansonsten, in wenigen Minuten sollte draußen anfangen, Pornophonik zu spielen. Ja? Das ist immer die... Also die Frage war, was ich jetzt eigentlich nur gezeigt habe, ist, was gibt es denn eigentlich für Kryptoverfahren? Also was gibt es denn für Verschlüsselung und wie kann ich mir überlegen, wie denn so ein Verfahren für mich auszusehen hat? Das heißt, ich habe jetzt nicht gesagt, nehmt auf jeden Fall Des, Blowfish oder Twofish, weil die sind toll, sondern ich habe gesagt, das sind jetzt so das, was man eigentlich von Kryptographie erwartet. Weil normalerweise hat man das Problem, naja, ich habe irgendwie ein Verfahren, damit verschlüssele ich was und das soll dann irgendwie sicher sein. Ohne dass man überhaupt weiß, was denn eigentlich Sicherheit bedeutet. Was ich jetzt in diesem Vortrag eigentlich mal zusammengefasst habe, ist, was kann ich denn von irgend so einem Verfahren erwarten? Also was kann ich von Signaturen erwarten? Was kann ich denn von einem Verschlüsselungsverfahren erwarten? Oder was kann ich von einer Blockchiffre erwarten? Was kann ich von einer Stromchiffre erwarten? Und das nächste Problem ist natürlich, nachdem ich irgendwie verstanden habe, was denn eigentlich Blockchiffre, Stromchiffre heißt, beziehungsweise wenn ich verstanden habe, was eine sichere Blockchiffre ist, was eine sichere Stromchiffre ist, welche nehme ich denn dann? Und da sieht es halt so aus, es gibt ein paar wenige Verfahren, von denen man weiß, dass sie ein gewisses Sicherheitslevel erfüllen, wie zum Beispiel OneTimePad. Das war jetzt eine der wenigen Verfahren, die ich heute mal gezeigt habe. Und OneTimePad ist wirklich ein Verfahren, von dem man beweisen kann, dass es zumindest diese einfache Definition von Sicherheit erfüllt. Bei allen anderen Verfahren wie RSA, Elgamal, AES und DES sieht es halt irgendwie so aus, dass diese Verfahren halt immer weiter analysiert werden, aber dass man zumindest bei ausreichender Schlüssellänge und guten Implementierungen davon ausgehen kann, dass sie zumindest einige dieser Definitionen gut erfüllen. Also das heißt, es hat zum Beispiel bis heute niemand gezeigt, dass AES die Definition von einer Blockchiffre, die ich hier gezeigt habe, dass es die nicht erfüllt. Was anderes, was Stromschiffe angeht, da gibt es zum Beispiel RC4 und RC4 erfüllt zumindest manche Anforderungen nicht, die man an eine Stromschiffe stellt. Wenn es jetzt darum geht, ein Verfahren auszuwählen, wir werden am Sonntag zwei weitere Vorträge haben. Einmal wird Flex einen Vortrag machen, wo es darum geht, sich mal wirklich einfach nur Verfahren anzuschauen. Was gibt es für Angriffe auf die Verfahren? Also sind die Verfahren sicher oder nicht? Und ich werde direkt vor dem Vortrag noch einen zweiten Vortrag machen, wo ich erklären werde, was habe ich denn für Möglichkeiten, jetzt wirklich ein Verfahren zu analysieren. Also was jetzt in diesem ersten Teil war, in der Einführung in die Kryptographie war, was erwarte ich denn von so einem Verfahren? Was wir uns am Sonntag anschauen werden, ist, wenn ich so ein Verfahren habe, wie kann ich es analysieren, wie kann ich es angreifen oder was gibt es überhaupt für Angriffsmethoden auf so ein Verfahren, um zu zeigen, dass es so eine Eigenschaft nicht hat. Und was Sicherheit angeht, da sieht es halt oft so aus, wenn das Verfahren lang genug analysiert wurde von genug Leuten, dann geht man davon aus, dass es diese Eigenschaften erfüllt. Also das heißt, um die Frage abschließend zu beantworten, würde ich einfach mal auf den Vortrag am Sonntag von Flex verweisen, wo es um Angriffe auf Verfahren geht, beziehungsweise Sicherheit von Verfahren. Oder schaut euch halt davor nochmal den Kryptoanalyse-Vortrag an, wo ich dann mal zeigen werde, was man denn für Möglichkeiten hat, solche Verfahren in der Praxis möglichst klein zu kriegen. Ja? Potenziell, wenn du genug Rechenzeit hast und es dir nichts ausmacht, so viel Energie zu verbrauchen, dass die Weltmeere verdampfen. Naja, also ganz am Anfang hatte ich ja dieses Verfahren One-Time-Pad. Bei One-Time-Pad sieht es halt so aus, dass diese Chiffretexte übertragen werden, dass sie nicht mehr informationstheoretisch von diesen Klartexten abhängen. Das heißt, One-Time-Pad ist ein Verfahren, wo ich ganz einfach sage, egal ob ich jetzt immer A übertrage oder immer B übertrage, die Verteilung von den Chiffretexten, die übertragen werden, sehen exakt gleich aus. Naja, es sieht einfach so aus, ich mache dieses Experiment, Alice und Bob schicken sich irgendwas und sie wählen halt nach jeder Nachricht einen neuen Schlüssel und egal, was sie für Nachrichten verschicken, die Nachrichten, die Chiffretexte sehen einfach immer scheinbar gleich zufällig aus. Und es gibt noch was, was man halt Randomisierung nennt. Ich habe ja dieses Verfahren Elgamal gezeigt, wo dabei stand, bei jeder Verschlüsselung wird so eine neue zufällige Zahl gewählt. Und das ist zumindest eine Eigenschaft von Elgamal, die diesen trivialen Angriff verhindert, wo ich gesagt habe, ich kann halt einfach bei RSA diese Verschlüsselung selber vornehmen und dann vergleichen. Ja, das löst man eigentlich nicht in der Blockchiffre selber, sondern was man oft macht, man nimmt dann einen Betriebsmodus für diese Blockchiffre, weil diese Blockchiffre frisst ja erstmal nur Blöcke von einer bestimmten Länge. Bei AES sind es zum Beispiel immer nur 128 Bit. Länger oder kürzer geht bei AES nicht. Wenn man irgendwas hat, was länger ist, dann teilt man das in einzelne kleine Blöcke auf und ruft dann diese Blockchiffre immer hintereinander auf. Und einer von diesen Modien, die es da gibt, ist zum Beispiel der CBC-Modus. Und da sieht es so aus, dass ich etwas habe, das nennt sich Initialisierungsvektor. Und das ist eine zufällige Zahl, die ich wählen kann. Und abhängig davon, wie ich diesen Initialisierungsvektor wähle, dann ist das, was am Schluss bei rauskommt, scheinbar auch wiederum zufällig. Das heißt, wenn ich so eine perfekte Blockchiffre habe und ich habe halt diesen CBC-Modus, dann ist die Ausgabe, die dann produziert wird, wesentlich länger und auch scheinbar wieder zufällig. Der wird pro versendeter Nachricht halt irgendwie einmal am Anfang verwendet. Und dann wird praktisch zuerst der Initialisierungsvektor verschlüsselt. Was dann rauskommt, das XORt man dann mit dem ersten Nachrichtenblock und verschlüsselt das dann wieder. Und so pflanzt sich halt dieser Initialisierungsvektor. Das ist nicht ganz wie eine Stromschiffe, aber es hat zumindest die Eigenschaft, dass sich dieser Initialisierungsvektor durch alle Nachrichtenblöcke dann durch fortpflanzt. Und dann habe ich wiederum, wenn ich zweimal die gleiche Nachricht verschlüssel, aber jedes Mal einen neuen zufälligen Initialisierungsvektor wähle, habe ich wiederum zwei scheinbar zufällige, unterschiedliche Ciphertexte. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man macht. Bei vielen Stromchiffern, zumindest bei denen, die man neu designt, sieht es so aus, dass man sowas hat wie einen Initialisierungsvektor. Den kann man halt auch wiederum bei jeder Verwendung neu zufällig wählen und kriegt damit nochmal mit Zufall rein. Und das ist nochmal, also so Randomisierungen wird halt relativ oft gemacht. Auch bei RSA sieht es so aus, dass diese Schulbuchvariante von RSA, die ich vorgestellt habe, dass sie nicht so verwendet wird, sondern dass man dort zufällig nochmal zusätzlich Teil der Nachricht zufällig wählt. Weitere Fragen dazu? Ja? Das ist eine gute Frage. Also es kommt immer darauf an, was du genau vorhast. Eine Stromchiffre, da steckt so ein bisschen diese Idee von One-Time-Pad dahinter. Das heißt, ich habe irgendwie so einen zufälligen Schlüssel. Ich habe nicht wirklich einen beliebig langen zufälligen Schlüssel, sondern ich habe einen sehr kurzen Schlüssel. Den stecke ich in meine Stromschiffe rein. Die baut mir daraus einen sehr langen zufälligen Schlüsselstrom. Und dann passiert eigentlich so genau das gleiche wie bei One-Time-Pad. Und dann wird dieser Schlüsselstrom mit XOR mit der Nachricht verknüpft. Und eine Blockschiffe wird halt für manch andere Sachen eingesetzt. Und Red sagt, es kommt immer darauf an, was ich jetzt genau vorhabe. Also zum Beispiel Blockschiffen sind immer dann interessant, wenn ich wirklich Blöcke habe. Also die meisten Programme, die es gibt, die Festplatten verschlüsseln, die arbeiten mit Blockschiffen. Eine andere Sache, wo Stromchiffren sehr stark im Einsatz sind, ist bei allen möglichen Funkübertragungen. Also zum Beispiel GSM verwendet Stromchiffren, DECT verwendet Stromchiffren, auch Wireless LAN, WEP, das ist eine Stromchiffe, die dahinter steckt. Bluetooth ist ebenfalls eine Stromchiffe. Da werden typischerweise Stromchiffren eingesetzt. Es kommt immer darauf an, was es für eine Stromchiffe ist. Also normalerweise sieht es halt so aus, wenn ich irgendwie anfange, ein GSM-Gespräch zu entschlüsseln oder zu verschlüsseln, dann wenn ich nicht einen einzigen riesig langen Schlüsselstrom für jetzt die 2 Stunden, die ich am Telefon laber, sondern ich werde irgendwie alle paar Millisekunden diese Stromchiffe mit einem neuen Schlüssel neu initialisieren und einen neuen Schlüsselstrom für die nächsten paar Bytes, die mein Telefon rausschickt, erzeugen. Und da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mitten in ein Gespräch reinzugehen. Und natürlich bei Blockschiffen kommt es immer darauf an, was ich für einen Modus verwende, weil eine Blockschiffe verschlüsselt wirklich halt nur Blöcke von 128 Bit. Und ob ich halt irgendwie jetzt mitten in Übertragung reinhüpfen kann oder nicht, das hängt halt davon ab, was für ein Modus verwendet wird. Also es gibt auch Modien, die das erlauben, es gibt auch Modien, die das eigentlich nicht so gut erlauben. Weitere Fragen noch? Okay, dann war es das soweit und ich übergebe mit 3 Minuten Verspätung an die Band.